Wir lesen aus dem Römerbrief, Kapitel 8, die Verse 1 bis 11. Da sind wir angekommen, das letzte Mal. Es geht also jetzt weiter ab Kapitel 8, Verse 1 bis 11. Das ist Gottes Wort. Also gibt es jetzt keine Verurteilung für die, die in Christus Jesus sind. Denn das Gesetz des Geistes des Lebens in Christus Jesus hat dich frei gemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Denn das dem Gesetz Unmögliche, weil es durch das Fleisch kraftlos war, tat Gott, indem er seinen eigenen Sohn in Gestalt des Fleisches der Sünde und für die Sünde sandte und die Sünde im Fleisch verurteilte, damit die Rechtsforderung des Gesetzes erfüllt wird in uns, die wir nicht nach dem Fleisch, sondern nach dem Geist wandeln. Denn die, die nach dem Fleisch sind, sinnen auf das, was des Fleisches ist. Die aber, die nach dem Geist sind, auf das, was des Geistes ist. Denn die Gesinnung des Fleisches ist Tod. Die Gesinnung des Geistes aber Leben und Frieden. Weil die Gesinnung des Fleisches Feindschaft gegen Gott ist, denn sie ist dem Gesetz Gottes nicht untertan, denn sie kann das auch nicht. Die aber, die im Fleisch sind, können Gott nicht gefallen. Ihr aber seid nicht im Fleisch, sondern im Geist, wenn wirklich Gottes Geist in euch wohnt. Wenn aber jemand Christi Geist nicht hat, der ist nicht sein. Ist aber Christus in euch, so ist der Leib zwar tot, der Sünde wegen, der Geist aber Leben, der Gerechtigkeit wegen. Wenn aber der Geist dessen, der Jesus aus den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird er, der Christus Jesus aus den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen, wegen seines in euch wohnenden Geistes. Lieber Vater, wir danken dir, dass du uns dein gutes Wort gibst. Danke, Herr, für all die Erklärungen, die tiefen Erklärungen, die manchmal etwas intensives Nachdenken brauchen. Wir bitten dich, dass du uns hilfst, Herr, dass wir das wirklich verstehen können, was der Apostel uns hier geschrieben hat. Gib du uns deinen Geist, Herr, dass wir verstehen. Und gib du mir geöffnete Lippen, die deinen Ruhm und deine Herrlichkeit verkünden. Amen. Wir können gut sehen hier am Anfang des Kapitels, dass wir nicht hier einsteigen können, um im Römerbrief zu lesen. Denn es beginnt nicht hier. Der erste Satz im achten Kapitel beginnt mit einem Konjunktiv, eine Konjunktion besser gesagt, ein Verbindungswort. Also wenn ein Satz mit also anfängt, dann muss man zurückgehen und schauen, worauf bezieht sich dieses also denn? Das also drückt ja eine Schlussfolgerung aus, eine Konsequenz von etwas, das vorher gesagt wurde. Es könnte auch so übersetzt werden, dass am Anfang des Kapitels hier steht, daraus folgt nun. Da kommt die Frage, woraus folgt das, was jetzt folgt? Es ist die Tatsache, dass ich mit Christus gestorben bin und somit vom Gesetz losgemacht bin. Die Tatsache, die Paulus ab Kapitel 7, Vers 6 anfing zu erklären. Das, was wir also die letzten Male genauer betrachtet haben. Eben daraus, dass ich mit Christus gestorben und damit fürs Gesetz gestorben bin, folgt, dass es für mich deshalb keine Verurteilung mehr gibt. Das Gesetz Gottes ist das Mittel zur Verurteilung. Und durch meinen Tod ist es sozusagen zum Schweigen gebracht worden. Das Gesetz Gottes hat diese verurteilende Funktion in meinem Leben verloren, weil ich gestorben bin. Weil ich bereits schon gestorben bin. Damit hat das Gesetz keinen Zugriff mehr auf mich. Und damit auch keine bedrohliche Wirkung mehr. Das Gesetz Gottes ist für mich nichts mehr Bedrohliches. Es gibt eine schöne Illustration dafür, oder besser gesagt, eine Vorschattung aus dem Alten Testament. Mose wollte Gott sehen. Er wollte seine Herrlichkeit sehen. Er bat Gott, bitte lass mich deine Herrlichkeit sehen. Was sagte Gott zu ihm? Das kannst du nicht. Du kannst mich nicht sehen. Niemand kann Gott sehen, ohne zu sterben. Du würdest das nicht überleben, mir zu begegnen, meine Herrlichkeit zu sehen. Gottes Heiligkeit können wir als natürliche Menschen nicht ertragen. Und wenn wir dabei an das Gesetz Gottes denken, das Gesetz ist es, das Gottes Heiligkeit offenbart. Wir können vor diesem Gesetz nicht bestehen. Es verurteilt uns, es tötet uns als natürliche Menschen. Nun sagte Gott zu Mose, er werde sich ihm aber dennoch offenbaren. Er würde an ihm vorübergehen. Ihr kennt die Geschichte. Und um ihn zu schützen, was tut Gott? Damit Mose eben nicht durch die Herrlichkeit Gottes verzehrt wird und stirbt. Gott stellt Mose in einen Felsen hinein. Und dieser Fels, wer ist das? Dieser Fels ist Christus. Der schützt Mose vor Gottes Heiligkeit, die er nicht ertragen könnte. Nur wenn wir in Christus sind, diesem schützenden Felsen, dann wird uns Gottes Heiligkeit und Herrlichkeit nicht vernichten. Wenn wir in ihm sind, wird das Gesetz uns nicht anhaben, uns nicht verurteilen können, uns nicht zum Tod verurteilen können. Das ist das, was Paulus hier sagt. Wir kommen weiter darauf und wieder darauf zurück. Christus ist gestorben und wenn wir in ihm sind, dann heißt das, dass wir ja mit ihm auch gestorben sind. So ist das Urteil des Gesetzes schon ausgeführt worden. Es wird an ihm ausgeführt, stellvertretend für uns. Somit ist es auch an uns ausgeführt. Wir sind gestorben mit Christus. Das Gesetz ist unerbittlich. Es sagt, wenn du sündigst, wirst du dem Tod übergeben. Schon eine einzige Sünde reicht. Ihr kennt das von Adam. Er hat das erste Gebot übertreten, als Gott ihm gesagt hat, du sollst nicht von der Frucht nehmen. Das hat gereicht, das hat ihn und die ganze Menschheit in den Tod geworfen. Wenn wir als Christen dem Gesetz gegenüberstehen und das Gesetz beurteilt unsere Sünde und sagt, Tod, dann können wir sagen, ja, das ist wahr. Aber ich bin schon gestorben. Das Todesurteil wurde schon an mir ausgeführt. Nehmen wir an, dass ein Mörder überführt wurde und durch das Gesetz des Staates rechtsmäßig zum Tod verurteilt wurde. Die Regierung führte das Urteil durch und er bekam die Todesspritze und starb. Ein Arzt stellt seinen Tod fest, das Urteil ist vollzogen, der Gerechtigkeit ist Genüge getan. Das Verbrechen ist gesühnt. Nachdem der Leichnam dieses Mörders 3 Tage in der Leichenhalle liegt, steht er aber plötzlich von den Toten wieder auf. Muss er nun noch einmal vor Gericht und noch einmal für diese Tat verurteilt werden? Nein. Denn die festgelegte Strafe wurde bereits an ihm vollzogen. Der Mord ist gesühnt. Der Mann ist für das Gesetz gestorben und nicht mehr erreichbar. Und das trifft im Geistlichen auf uns zu, die wir in Christus sind. Wie kann das geschehen? Paulus erklärt weiter und noch ein Verbindungswort kommt dazu. Denn, zweimal kommt das jetzt, wenn der Apostel sagt, es gibt keine Verurteilung mehr für die, die in Christus sind, denn, dann nimmt er die Frage vorweg, die wir stellen könnten, wie kann das geschehen, dass klar erwiesene Sünder nicht verurteilt werden müssen? Seine kurze Antwort ist, indem das Gesetz des Geistes des Lebens in Christus Jesus ihn frei gemacht hat von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Habt ihr das verstanden? Also ich nicht so ganz das erste Mal. Ich möchte sagen, Moment, Paulus, was hast du jetzt gesagt? Das klingt etwas schwierig. Das Gesetz des Geistes des Lebens in Christus Jesus hat ihn freigemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Was heißt das? Das musst du uns einfacher erklären, Paulus. Du sagst 3-mal Gesetz. Und du scheinst damit aber verschiedene Dinge zu meinen. Machen wir eine Auslegeordnung. 3-mal wird von einem Gesetz gesprochen. Gesetz der Sünde, Gesetz des Geistes und Gesetz, ohne eine zusätzliche Beschreibung. 2 davon sind nicht Gesetze in Form einer Liste mit Geboten. Es sind Gesetze im Sinn von Prinzipien oder Wirkungsweisen, etwa so wie ein Naturgesetz. Zum Beispiel das Gesetz der Schwerkraft. Nur das 3. Gesetz besteht aus Geboten. Es ist das Gesetz Gottes. Also wenn Paulus diese 3-mal von Gesetz spricht. Aber alle 3 sind so beschrieben, dass sie etwas tun oder etwas bewirken. Das Gesetz der Sünde oder eben die Wirkungsweise der Sünde nimmt gefangen. Sie bewirkt das Böse, den Ungehorsam und bringt den Tod. Das ist das Gesetz der Sünde, das wirkt auf diese Weise. Das Gesetz des Geistes oder eben die Wirkungsweise des Geistes, des Lebens, befreit von der Macht der Sünde und befähigt zu einem heiligen Leben. Und das Gesetz in Geboten, das ist das 3., das Paulus nennt, das verbietet und offenbart Sünde. Aber es kann nicht etwas Gutes bewirken. Gottes Gesetz, die 10 Gebote, die können nicht etwas Gutes bewirken. Die können nicht machen, dass wir gut leben. Sie können es nur fordern und dann verurteilen und die Strafe aussprechen dafür. Das Gesetz Gottes fordert und verurteilt. Das Gesetz der Sünde, das Prinzip der Sünde. Darüber haben wir schon zuvor gelesen. Es nimmt das Gesetz Gottes zum Anlass, um die Begierde unserer alten Natur zu wecken, sie anzustacheln, sodass sie dem Gesetz Gottes ungehorsam ist und uns dadurch tötet. Also das Gesetz verbietet etwas, oder du sollst nicht. Und dann, was wir schon bei unseren Kindern sehen, aber auch bei uns selbst, da kommen wir erst auf die Idee, ich könnte ja. Und dann zieht es uns genau in diese Richtung, in unserer alten Natur. Diesem Gesetz oder dem Prinzip der Wirkungsweise der Sünde können wir als natürliche Menschen nicht widerstehen. Wir sind ihm ausgeliefert. Wir sind seine Gefangenen. Das Gesetz Gottes, das heilig ist, beurteilt dieses Geschehnis als gerechter Richter der Gedanken und Taten und verurteilte uns. Und als natürliche Menschen in Adam befanden wir uns deshalb in einer hoffnungslosen Situation. Hoffnungslos. Eben weil das Gesetz Gottes nur fordert, beurteilt und verurteilt. Es kann an diesem Zustand nichts ändern. Das Gesetz ist kraftlos, sagt Paulus. Aber nicht, weil es in sich selbst ungenügend ist. Es ist nicht in der Lage, uns zu einem gottgefälligen Leben zu führen, weil unser Fleisch kraftlos ist. Das Gesetz, sagt Paulus, ist kraftlos wegen unserem Fleisch, wegen unserem kraftlosen Fleisch. Wären wir in Adam nicht dem Gesetz der Sünde ausgeliefert worden, dann hätten wir noch die Kraft, dem Gesetz zu gehorchen, wie Adam das hatte, bevor er das erste Mal in Sünde fiel. Und dadurch hätten wir dann das Leben. Aber das ist alles hätten, das ist vorbei. Hier kommt das Gesetz des Geistes des Lebens zur Wirkung. Paulus schreibt, was dem Gesetz, das ist das Gesetz Gottes, unmöglich war, das tat Gott in einer anderen Weise. Gott sandte seinen Sohn in der Gestalt des Fleisches der Sünde. In der Gestalt des Fleisches der Sünde, das heißt nicht, dass er dem Fleisch der Sünde unterworfen war, wie wir. In der Gestalt, dieses Wort, das hier steht im Original, das bedeutet eigentlich in Ähnlichkeit des Fleisches der Sünde. Also nicht ganz gleich, sondern ähnlich. Jesus nahm menschliches Fleisch an, aber er war nicht der Sünde unterworfen. Er war selbst ohne jegliche Sünde. Unsere Sünde wurde ihm auferlegt, sodass er an unserer Stelle vom Gesetz Gottes als Sünder behandelt wurde und verurteilt wurde. Das Gesetz Gottes wird nun an Jesus angewandt, an unserer Stelle. Das Gesetz Gottes fordert vollkommene Gerechtigkeit, und wenn sie nicht erfüllt wird, fordert es die gerechte, von Gott festgesetzte Strafe, den Tod. Und das geschah mit Jesus für uns. Den, der die Sünde nicht kannte, hat er für uns zur Sünde gemacht, damit wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm. In seiner Verurteilung und Hinrichtung ist nun, wie Paulus in Vers 4 schreibt, die Rechtsforderung des Gesetzes erfüllt. Paulus schreibt sogar, die Rechtsforderung des Gesetzes ist in uns erfüllt. Das heißt, wir stehen als solche vor Gott, die seine Rechtsforderung erfüllt haben. Wir können also sagen, das ist die geistliche Realität, wir haben alles getan, was nötig ist, um das Leben zu verdienen. Weil wir in Christus sind. Er hat es für uns getan und was er für uns getan hat, wird uns zugerechnet. Die Rechtsforderung des Gesetzes ist in uns erfüllt, vollkommen erfüllt. Weil wir in Christus sind, wir sind eins mit ihm, er in uns und wir in ihm. Und dadurch sind wir nicht mehr im Fleisch. Was gleichbedeutend ist wie in Adam. Im Fleisch, das ist in Adam. Wir sind nicht mehr im Fleisch, in Adam, sondern wir sind im Geist. Gleichbedeutend mit in Christus. Ab Vers 5 bekommen wir noch einmal gezeigt, was es praktisch bedeutet, in dieser neuen Realität zu leben. Paulus stellt das Neue im Geist sein, dem Alten im Fleisch sein gegenüber. Und zwar stellt er nicht zwei Arten von Verhalten einander gegenüber. Das ist auch ganz wichtig zu sehen. Nicht zwei Arten von Verhalten, sondern zwei Arten von Sinnen. Gesinnt sein. Später in Kapitel 12 zeigt er dann auf, dass das veränderte Leben des Christen mit der Veränderung des Sinnens beginnt. Des Gesinntseins, der Herzenshaltung, was in unserem Herzen ist. Mit Sinnen meint Paulus, dass unser Herz auf etwas gerichtet ist. Wenn wir nach etwas sinnen, dann ist unser Herz auf etwas gerichtet. Das Herz will in diese Richtung gehen. Es wünscht sich, das so zu tun, zu erfüllen, zu erreichen. Und damit, dass Gott uns in Christus versetzt hat, hat er uns ein neues Herz gegeben. Und damit ein neues Sinnen. Das neue Herz ist auf die Dinge des Geistes gerichtet. Das ist so bei einem Christen. Wenn du überhaupt nicht auf die Dinge des Geistes ausgerichtet bist in deinem Herzen, dann musst du dich fragen, bin ich überhaupt ein Christ? Wenn ich mich nicht danach sehne, auf das zu sinnen, was des Geistes ist, überhaupt nicht, dann muss ich mich fragen, ob ich überhaupt ein Christ bin. Das war nicht so, dass das neue Herz auf die Dinge des Geistes gerichtet war, das Herz auf die Dinge des Geistes gerichtet war, als wir noch in Adam waren. Da war unser Herz nach dem Fleisch. Wurde also durch das Fleisch bestimmt, wie das Herz ausgerichtet ist, wie es sinnt. Es konnte und wollte nicht auf die Dinge des Geistes ausgerichtet sein. Beide Gesinnungen bringen dann ein Resultat, Frucht hervor. Entweder das Sinnen des Geistes oder das Sinnen nach dem Fleisch. Das nach dem Fleisch gesinnt sein, bringt den Tod. Und das nach dem Geist gesinnt sein, bringt Leben und Frieden, sagt Paulus hier. Und es ist wichtig zu verstehen, dass wir nicht, wie das manchmal eben gelehrt wurde, sogar über längere Strecken, über längere Zeiten, zum Beispiel durch die sogenannte Heiligungsbewegung, die das höhere christliche Leben propagierte, oder ein berühmter Autor, der Chinese Watchman Nee, der hat das auch so gelehrt, dass Christen entweder fleischlich oder geistlich gesinnt sein können. Also Christen, neugeborene, gerettete Christen, könnten entweder fleischlich sein oder geistlich. Man sprach dann von einem fleischlichen Christen. Der ist einfach noch nicht so weit und nicht so reif, dass er geistlich ausgerichtet ist und geistlich erfolgreich ist. Und diese Lehrer, die sprachen eben von diesem höheren christlichen Leben und sagten, dass man einen Schlüssel finden kann. Ein geistlicher Christ, das ist jemand, der diesen Schlüssel gefunden hat, geistlich zu leben. Zum Beispiel durch eine Erfahrung, die Heiligung. Da haben sie dann die Heiligung als so eine Zweiterfahrung verkündet, wie später die Pfingstler die Geistestaufe gebraucht haben als Zweiterfahrung. Und dann, wenn man diese Erfahrung macht, dann ist man geheiligt. Dann ist man ein geistlicher Christ. Dann kann man geistlich leben, während die fleischlichen Christen noch ein weniger gutes Leben führen und weniger Sieg über die Sünde haben. Paulus lehrt nicht so etwas hier im Römerbrief, nicht im Kapitel 8, auch nicht in den vorangehenden Kapiteln. Paulus lehrt, dass derjenige, der in Christus ist, ein geistlicher Mensch ist. Und fertig. Das ist so. Ein neugeborener Mensch, der in Christus ist, ist ein geistlicher Mensch und er ist geistlich gesinnt. Das heißt nicht, dass er über allen Versuchungen steht oder dass ihm sein Fleisch nicht mehr zu schaffen macht. Das heißt es nicht. Im Gegenteil, wir haben ja im letzten Kapitel, im Kapitel 7, gelernt, dass die Trauer über unsere Schwachheit und Versuchbarkeit überhaupt erst davon kommt, dass wir geistlich gesinnt sind. Sonst würden wir gar nicht traurig sein über unser Versagen, über unser Sündigen, über die Schwachheit unseres Fleisches. Der Apostel sagt ausdrücklich hier in Vers 9, Römer 8, Vers 9, ihr aber, sind die Christen in Rom, an die er schreibt, ihr aber seid nicht im Fleisch, sondern im Geist, wenn wirklich Gottes Geist in euch wohnt. Wenn aber jemand Christi Geist nicht hat, der ist nicht sein. Es kommt also darauf an, ob wir Christus gehören. Und dann wohnt der Geist in uns. Und dann sind wir nicht mehr im Fleisch, nicht mehr in Adam, sondern in Christus, im Geist. Und wir sinnen nach dem, was des Geistes ist. Wer Christus gehört, in dem wohnt sein Geist. Und diese Veränderung ist definitiv geschehen. Ein für allemal und sie besteht für immer. Trotzdem können wir aber noch von der Sünde verführt werden. Das ist das, was Paulus ja auch schreibt. Vorher, in den Kapiteln vorher, kommt nachher auch noch einmal etwas in Kapitel 8 über diese Schwachheit, in der wir sind. Wir können noch versucht werden, verführt werden. Wir können von Sünde übereilt werden, weil das Fleisch auch noch in uns ist. Wir sind nicht mehr im Fleisch, aber das Fleisch ist noch in uns. Es ist die alte Natur, die Gott gelassen hat zu einem Teil. Das ist diese hybride Realität, von der wir das letzte Mal auch schon sprachen. Es findet ein Kampf zwischen diesen beiden Naturen statt, die in uns sind. Denn das Fleisch begehrt gegen den Geist auf, der Geist aber gegen das Fleisch, denn diese sind einander entgegengesetzt, damit ihr nicht das tut, was ihr wollt. Galater 5, Vers 17. Wir sollen nun aber im Geist wandeln. Das sollen wir, dazu werden wir aufgefordert. Wir sollen im Geist wandeln, wie Paulus sagt an der gleichen Stelle im Galaterbrief, wandelt im Geist und ihr werdet die Begierde des Fleisches nicht erfüllen. Nun, wie können wir das tun? Ist es möglich, weniger zu sündigen, mehr den Willen Gottes zu erfüllen, ihm mit unserem Lebenswandel mehr zu gefallen? Ist das möglich? Ja, das ist möglich. Wir können darin besser werden. Wir können wachsen darin, im Geist zu wandeln. Dafür hat uns der Herr nämlich in Christus versetzt. Dafür. Er hat uns das neue Herz mit dem neuen Sinnen nach dem Geist gegeben. Seine Rettung ist nicht nur eine Rettung vor der Höllenstrafe und nichts mehr. Das wäre viel zu wenig. Wir sind gerettet, um ein neues Leben im neuen Gehorsam führen zu können. Er hat uns gerettet und ausgerüstet dafür, mit der Kraft seines Geistes. Und wenn Paulus schreibt, vollendet euer Heil mit Furcht und Zittern, setzt alles daran, nach dem Geist zu sinnen und entsprechend zu leben. Wenn er das sagt, dann begründet er es auch gleich nachher und sagt, denn Gott ist es, der in euch wirkt. Sowohl das Wollen, das ihr wollt, das ist das Sinnen nach dem Geist, als auch das Wirken zu seinem Wohlgefallen. Gott hat geschaffen, dass wir auch können. Wir können. Mit anderen Worten, Gott hat euch nicht nur den Wunsch ins Herz gegeben, ihm wohlzugefallen und für ihn zu leben, sondern auch die Kraft dazu. Das Gesetz des Geistes des Lebens in Christus triumphiert über das Gesetz der Sünde und des Todes. Was der Geist bewirkt in seiner Kraft, überwindet die Wirkungsweise der Sünde. Stellt euch ein Flugzeug vor, das auf der Startbahn steht, am Boden. Es soll in den Himmel steigen, auf 10.000 Meter oder mehr. Da ist das Gesetz der Schwerkraft. 300 Passagiere, ihr Gepäck, das ganze Equipment im Flugzeug, all das hält das Flugzeug auf dem Boden. Keine Chance, dass die können nicht von ihren Sitzen aufspringen und das Flugzeug da in die Höhe bringen oder irgend so etwas. Das Gesetz der Schwerkraft, das Gesetz der Sünde, hält diesen Leib des Flugzeugs auf dem Boden. Da ist aber auch die Aerodynamik des Flugzeugs und seine Triebwerke. Und diese können das Problem der Schwerkraft überwinden. Das geschieht aber nicht so, dass die Schwerkraft weggetan wird, aufgelöst wird. Sie ist immer noch da. Aber die Turbinen mit Hilfe der Aerodynamik des Flugzeugs sind so stark, dass sie das Flugzeug emporheben und vorwärts bringen, obwohl die Schwerkraft immer noch da ist. Das Gesetz der Sünde, das den Leib nach unten ziehen will. Diese Kraft des Geistes überwindet das Gesetz der Sünde. Das Gesetz der Sünde kann einen Christen nicht daran hindern, nach dem Geist zu sinnen und zu leben. Nicht effektiv. Die Sünde betrügt uns, der Teufel versucht uns. Habt ihr heute Morgen auch gehört, oder? Er kann uns locken, versuchen durch die Sünde. Aber er kann nicht effektiv verhindern, dass wir nach dem Geist sinnen und auch leben. Das kann er nicht wirklich verhindern. Er kann uns nur so betrügen, dass wir falsch über diese Dinge denken. Das Gesetz des Geistes des Lebens in Christus hat die Oberhand in unserem Leben. Für uns als Christen, die diese Kraft des Geistes in uns haben, ist es möglich, die Verlockungen der Sünde und ihrer Begierde zu überwinden. Ist aber Christus in euch, so ist der Leib zwar tot, der Sünde wegen, der Geist aber Leben der Gerechtigkeit wegen. Wir sind zwar oft betrübt darüber, dass unser Leib wegen der Sünde dem Tod geweiht ist, kein Leben in sich hat und uns wie die Schwerkraft nach unten zieht oder ziehen will, aber wir sollten uns auch nicht zu sehr herunterziehen lassen. Wir sollten nicht kapitulieren. Der Geist ist da und er ist Leben der Gerechtigkeit wegen. Das heißt, dass der lebendige Geist Gottes uns gegeben ist, damit wir durch seine Kraft die Gerechtigkeit Christi auch ganz praktisch leben können. Unser Leib ist dabei schon dem Zerfall geweiht, aber dennoch können durch das Wirken des Geistes die Glieder unseres Leibes zu Werkzeugen der Gerechtigkeit werden. Dieser totgeweihte Körper hier, der kann ein Werkzeug der Gerechtigkeit Gottes sein, wenn der Geist Gottes ihn benutzt. Und wir schauen, während wir so weiterleben, schauen wir voll Hoffnung vorwärts auf den Tag, an dem auch unser sterblicher Leib umgestaltet wird. Das wird einmal sein, wenn wir wie Christus aus den Toten auferstehen. Amen.